Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Also heute war es echt nicht möglich, einfach so unbeschwert sein Ding zu machen. Uns alle beschäftigt der rechtsterroristische Anschlag von Hanau. Was macht das mit uns? Was hat das für Folgen, insbesondere für die Menschen unter uns, die von Rassismus betroffen sind? Ihr hört dazu Zakaria Keskin-Kilic, er forscht zu Rassismus. Mit Journalistin Shada Kurt rede ich auch unter anderem über Safe Spaces. Aisha Khan und Ivy Norty, die berichten von der Mahnwache, bei der sie jeweils waren, in Hanau bzw. in Berlin. Mittwochabend wurden gegen 22 Uhr an zwei Orten in Hanau Schüsse abgefeuert. Zuerst in einer Shisha-Bar und später dann in einem Kiosk. Anschließend soll der mutmaßliche Täter in seine eigene Wohnung gefahren sein und sich selbst getötet haben. Der Generalbundesanwalt spricht davon, dass der mutmaßliche Täter eine zutiefst rassistische Gesinnung hatte. Ich habe mit Markus Pindo gesprochen, Deutschlandradio-Korrespondent für Sicherheitspolitik, und habe als erstes gefragt, was wissen wir über die Opfer?
Also wir wissen, dass es 9 Todesopfer gab, die der Täter erschossen hat in den beiden Shisha-Bars. Sie sind zwischen 21 und 24 Jahren alt, wie der Generalbundesanwalt mitteilte. Diese Opfer hätten alle einen Migrationshintergrund gehabt. Sie waren zur Hälfte deutsche Staatsbürger, zur anderen Hälfte wohl türkische Staatsbürger, seien kurdischer Herkunft. Dann sind noch 6 Menschen verletzt worden. Davon eine Person schwer. Wie schwer, wissen wir nicht genau. Und dann, so wie Sie es schon eben erzählt haben, ist der Täter ja nach Hause gefahren und hat dann, bevor er sich selber erschossen hat, seine 72 Jahre alte Mutter erschossen.
Was ist denn bekannt über den mutmaßlichen Täter?
Also der Todesschütze soll ein 43-jähriger Bankkaufmann aus Hanau sein. Der Deutsche habe nach bisherigem Standpunkt alleine gehandelt. Das sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nach einer Telefonschalte der Innenminister. Das ist aber der Stand der Ermittlungen jetzt. Man weiß das also noch nicht letztgültig. Der Mann galt als ein eher ruhiger Typ, wie es aus seiner Umgebung heißt. Er ist bisher nicht aufgefallen polizeilich. Und das ist genau auch das Problem bei solchen Tätern, wie auch zum Beispiel bei dem Täter von Halle. Das ist ein Albtraum für die Ermittlungsbehörden, Täter, die sich im Stillen radikalisieren und polizeilich vorher nie in Erscheinung getreten sind.
Sie haben gerade gesagt, es ist nicht aufgefallen, als gefährlich wurde er nicht eingestuft, aber können wir denn irgendwie einschätzen, wie hoch die Dunkelziffer ist?
Ja, das ist bei Dunkelziffern natürlich immer so eine Sache, dass man sie eben nicht genau einschätzen kann. Und das ist auch genau das, was immer wieder auch die Leiter der Behörden, zum Beispiel BKA-Chef Münch, gesagt haben, dass das eben sehr, sehr schwierig ist einzuschätzen, weil eben diese Täter nicht in Erscheinung treten. Wir haben diese rechtsextreme Gruppe, die vor einer Woche verhaftet worden ist. Das waren 12 Männer, die Anschläge geplant haben. Aber die sind eben zusammengekommen, haben sich organisiert, waren in Chatgruppen zusammen, haben sich sogar persönlich getroffen. Die konnte man beobachten. Das ist nochmal eine andere Nummer als ein Einzeltäter, der zu Hause sitzt vorm Internet und sich dort Schritt für Schritt selbst radikalisiert, wie das bei diesem Mann offensichtlich der Fall war.
Und in den nächsten Tagen gibt es dann wahrscheinlich mehr Infos. Vielen Dank für diese Einschätzungen an der Stelle. Deutschlandradio-Korrespondent für Sicherheitspolitik, Markus Pindu, habt ihr gehört.
Deutschlandfunk Nova.
In unseren Herzen und Köpfen, da ist gerade so viel los. Auch für Zakaria Keskin-Kilic, da war es ein echt schwerer Tag. Er ist Aktivist und Politikwissenschaftler und erforscht antimuslimischen Rassismus. Zakaria, wie geht's dir denn jetzt gerade?
Nicht gut, tatsächlich. Also ich bin ziemlich erschöpft. Ich merke, wie die Ereignisse so meinen ganzen Tagesauflauf überschattet haben. Und das wird mich die nächsten Tage bestimmt auch noch begleiten.
Und als du direkt davon erfahren hast, warst du da schockiert oder hast du dich fast an sowas schon gewöhnt?
Ja, also ich bin aufgewacht, habe mein Handy aufgemacht und habe dann direkt erstmal WhatsApp-Nachrichten gekriegt von vielen Freundinnen und Freunden, die das auch schon mitverfolgt haben, dass da irgendwas passiert ist. Und ich selbst komme auch aus Südhessen. Über Hanau fahre ich mit der Regionalbahn zu meiner eigenen Familie. Und viele Freunde, auch Freunde, die ich hier in Berlin habe, kommen auch aus der Region. Und hab mir das angeschaut, hab gegoogelt ganz viel, was gibt's da noch für Informationen. Es geht um eine Shisha-Bar, da sind Menschen getötet worden. und nach immer mehr Infos, die ich bekommen habe, Freunde, die mir auch immer mehr Details geschickt haben. Dann am Ende wurde es ja immer deutlicher, dass das ein rassistischer Terroranschlag war und dass es ein Bekennerschreiben gibt. Und dann musste ich das Handy erstmal weglegen, auf Flugmodus gestellt, aber ich konnte das nicht weglegen. Also ich bin immer wieder dran gegangen und musste weitergucken und Freunde, die mich kontaktiert haben. Und ich habe gemerkt, viele Menschen haben mich kontaktiert heute. Also es geht eigentlich eben seit gestern vor allem wegen diesem Artikel auf Zeit, den ich geschrieben hatte, wo es um die Enthüllung dieser rechtsextremen Gruppe S ging.
Da schreibst du, das hat dich nicht überrascht.
Ja, also ich war auch nicht überrascht, aber der Schmerz ist trotzdem da. Ne? Also man fühlt ja trotzdem etwas und die Angst ist da, weil das eine Realität ist. Aber ich bin nicht überrascht, dass es diese Terroranschläge gibt und dass sich Menschen organisieren und dass es Bekennerschreiben gibt und Manifeste gibt, in denen steht, dass Menschen, die nicht weiß sind, dass die weniger wert sind zum Beispiel. Und dieser Terrorist, der diesen Anschlag begangen hat in Hanau, hat ja auch genau nach dieser Logik funktioniert. Ne? Der auflistet, die und die Völker haben nichts beigetragen in der Geschichte der Menschheit eigentlich und die müssen vernichtet werden. Ja? Und du liest das und du weißt, du gehörst zu so einem Volk in Anführungszeichen und sollst vernichtet werden eigentlich. Ne? Und das heißt, die Menschen, die da getötet worden sind, ich habe viel geweint um die, ich kannte die nicht, ich habe trotzdem viel geweint um die, um deren Familie und deren Freunde. Man hat oft wenig Zeit für das Trauern, weil man direkt in so einem anderen Film eigentlich ist.
Ja, der Kopf ist gleich an und dann rattert es. Ja.
Das heißt, das war nochmal wichtig, auch nochmal zurückzugehen, ja, wie geht es eigentlich diesen Familien, diesen Angehörigen, die davon betroffen sind?
Wenn du das erlebst, wenn du dich mit deinen Freunden darüber austauschst, wie fühlt ihr euch dann? Fühlst du dich noch sicher?
Ja, also wir haben versucht, nicht darüber zu sprechen, über dieses Thema, was jetzt heute in Hanau war, heute zum Mittagessen. Aber du kannst das nicht vergessen, du kannst auch nicht abschalten. Das begleitet einen und man fragt sich, wohin kann ich gehen? Weil viele Menschen, die in Shisha-Bars gehen, viele Menschen mit Rassismuserfahrung, die in vielen anderen Bars und auch Diskos so abgewiesen werden, da nicht reinkommen, die suchen dann, die haben dann eine Shisha-Bar als Ort, wo sie sich erholen können, wo sie zusammenkommen können, ja. Und dass das der Ort ist, an dem sie dann am Ende getötet wurden oder dass der Ort ist, an dem wir auch nicht mehr sicher sind als migrantischer Ort, dann fragt man sich ja, kann ich da hingehen oder nicht? Und viele Freunde, die mir auch geschrieben haben, ja, jetzt erstmal nicht mehr in eine Shisha-Bar.
Okay.
Ja, das heißt, das hat einen Einfluss darauf, wie wir uns bewegen in der Stadt. Wir überlegen uns immer 2-3 Mal, kann ich da hingehen oder kann ich da nicht hingehen? Selbst bei den Demonstrationen, die jetzt stattfinden, muss ich mir auch nochmal überlegen, also wie sicher bin ich eigentlich im öffentlichen Raum?
Du hast geschrieben, du redest auch manchmal mit deinen Freunden über Auswanderungspläne. Wie ernst ist dir das?
Ja, das fängt eigentlich natürlich an wie so ein Witz, ne? Weil man ist hier geboren, ne? Man ist hier aufgewachsen.
Ja, das klingt völlig absurd im ersten Lesen.
Das ist
Lesen,
absurd,
ja.
Weil außer man will... Man will woanders leben und man findet woanders einen Job und will woanders eine Familie gründen und so weiter. Aber in erster Linie ist das ja nicht das, woran ich jetzt denke. Ich stehe auf und denke, eigentlich will ich jetzt gehen, sondern man hat hier studiert, man ist hier und dann muss man sich aber Gedanken machen, okay, ist man hier erwünscht? Darf man hier sein? Warum ist man ewig Fremder in seinem eigenen Land? Was muss man noch tun, um sozusagen dazuzugehören? Und dann kommen einem natürlich solche Gedanken, ne? Was mache ich im schlimmsten Fall? Wo kann ich hingehen? Und ich habe auch nur die deutsche Staatsbürgerschaft sozusagen. Das ist, man wird aus seinem eigenen Land vertrieben durch so ein, das ist so ein Alltagsthema eigentlich, mit dem man konfrontiert ist. Das fängt ja nicht mit rechtem Terror an. Diese rechte Gewalt, die existiert, die knüpft an etwas an, was ohnehin uns begegnet in unserem Alltag. Also die Begriffe, die zirkulieren, die Ideen von Umvolkung, von Überfremdung, von Unterwanderung, also niemals als Teil von hier gesehen werden zu können, weil man so aussieht, wie man aussieht oder weil man so heißt, wie man heißt.
Innerhalb der letzten 9 Monate, da gab es ja 3 Anschläge mit rechtsterroristischem Hintergrund, also der Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke, dann der Anschlag auf die Synagoge in Halle und jetzt Hanau. Hat sich da irgendwas in der öffentlichen Wahrnehmung geändert?
Ja, also die Sache, die mich immer beschäftigt nach sowas ist, was passiert eigentlich nach Beileidsbekundungen und sowas, ne? Also es gibt mehrere Dinge, die mich beschäftigen. Das eine ist, wie wird das sprachlich gefasst, was passiert und was geschehen ist zum Beispiel. Ich scrolle auf meiner Twitter-Timeline und dann sehe ich, wie bestimmte Medien über die Fälle berichten und dann lese ich, okay, Shisha-Morde zum Beispiel heute bei Fokus. da sind keine Shishas ermordet worden, da sind Menschen ermordet worden. Und das hat mich sehr stark an NSU erinnert, wo es dann in den Medien hieß Dönermorde. Das heißt, die Entmenschlichung, die hört auch danach nicht auf. Also nicht nur, dass man getötet wird, dass man bedroht wird, dass man um die eigene Sicherheit bangen muss, sogar das Sprechen darüber, sogar da drin gibt es die Entmenschlichung. Und dann heißt es Fremdenfeindlichkeit zum Beispiel. Das ist auch keine Fremdenfeindlichkeit, das ist Rassismus. Und es ist unglaublich wichtig, das auch so zu bezeichnen, weil sonst ist die Auseinandersetzung mit dem eine, die die Ideen weiterträgt, die sagt, eigentlich sind das Fremde, eigentlich sind das Menschen, die gar nicht hierher gehören. Das heißt, es fängt erstmal damit an, wie finden wir eine Sprache, um das festzuhalten, was da passiert und was kommt danach? Was kommt nach diesen Bekundungen dafür, dass in dieser Demokratie Rassismus keinen Platz hat? Merkel hat ja eine Stellungnahme gegeben und hat gesagt,
Rassismus ist Gift für unsere Gesellschaft.
Und hat dann nochmal betont, ne, in unserem Staat, in unseren Institutionen, wir behandeln alle Menschen gleich, egal welche Herkunft und welche Religion. Und damit macht man es sich zu einfach. Weil selbst wenn wir nach unseren rechtsstaatlichen Prinzipien und unserem Grundgesetz sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar, bedeutet das nicht, dass es in den Institutionen keinen Rassismus gäbe.
Was forderst du da von der Politik?
Na, es gibt verschiedene Dinge, die zu machen sind. Und das ist etwas, worüber Experten und Expertenaktivisten seit Jahren eigentlich sprechen. Ich bin Vorstandsmitglied bei der Neuen Deutschen Organisation. Wir haben morgen unseren diesjährigen Bundeskongress, der stattfindet, wo viele Menschen bundesweit aus der schwarzen Community, muslimische Organisationen, die hierher kommen und ihrer Stimme Gehör verleihen wollen. Und die Forderungen sind oft eigentlich seit Jahren die gleichen. Das eine ist, das Problem zu benennen, dass es sich um Rassismus handelt und dass es nicht einfach nur um Rechtsextremismus geht, sondern dass Rassismus ein Phänomen ist, was in der gesamten Gesellschaft existiert. Und dass man dann sich die Frage stellen muss, was ist diese Gesellschaft eigentlich bereit zu tun, um dieses Problem zu lösen? Dazu gehört zum Beispiel auch in die Institutionen zu schauen. Ja? Sind die, was machen wir damit, dass es in Institutionen auch Menschen gibt, die dieses Gedankengut haben? Na, wie oft sind wir damit konfrontiert, dass wir hören, okay, in der Polizei, in der Bundeswehr, da organisiert sich was, ja, und was wird jetzt getan?
Also hast du das Gefühl, da gibt es irgendeine Entwicklung?
Naja, das Problem ist, das, was wir sagen, wird nicht umgesetzt und wird auch nicht gehört. Das heißt, das eine ist, es muss unabhängige Expertenkommissionen geben, die sich dem Rassismus widmen und auch die Bedürfnisse und auch die Perspektiven von Menschen, die davon betroffen sind und die diese Erfahrung haben, mit einbeziehen. Das heißt, wir brauchen ein Bild darüber, was passiert eigentlich in diesem Land. Und der zweite Schritt ist, wie wollen wir eigentlich diese Gesellschaft im nächsten Schritt sozusagen auch abbilden in den Institutionen, weil es keine Repräsentation gibt. Also es gibt ja so viele Baustellen, die zusammenhängen mit dem Problem von Rassismus, dass es Menschen gibt, die Rassismuserfahrungen machen, die so viele Bezüge haben, die sich aber in ihrem Bildungssystem zum Beispiel auch nicht widerspiegeln. Ja, das heißt, es geht auch um die Frage, was wird eigentlich in diesem Land gelehrt? Welche Geschichte wird erzählt und wessen Geschichten und Erfahrungen werden nicht erzählt? Welche werden nicht gelehrt?
Du hast ja gerade gesagt, was du dir von den Medien vielleicht wünschen würdest, von der Politik. Was wünschst du dir konkret von uns allen, von der Gesellschaft?
Ja, also das fängt ja erstmal im Alltag an, ja, weil das größte Privileg eigentlich von weißen Menschen ist unter anderem, dass man sich aussuchen kann, ob man sich mit Rassismus beschäftigen will oder nicht. Und dieses Privileg haben schwarze Menschen, ich habe People of Color, ich habe Muslime nicht in diesem Land. Das heißt, man muss sich auseinandersetzen mit den eigenen Privilegien und schauen, okay, was bedeutet das für diese Menschen? Also wie kann ich diese Menschen unterstützen? Was braucht es, um Schutz zu schaffen? Allein die Tatsache, dass wir es immer beweisen müssen, das ist unglaublich anstrengend, auch immer wieder darüber zu sprechen. Und es ist wichtig, auch darüber zu sprechen, aber wie lange müssen wir eigentlich noch darüber sprechen, dass das Bewusstsein da ist, dass man nicht sicher ist und dass man rassistisch diskriminiert wird. Das fängt damit an, ne? Sich an die eigene Nase zu fassen, zu gucken, okay, was ist meine Rolle in dieser Gesellschaft? Was habe ich für Privilegien? Und wie werden andere Menschen ausgeschlossen aus gesellschaftlicher Teilhabe?
Ein sehr offenes und berührendes Gespräch war das. Zakaria Keskin-Kilic habt ihr hier gerade gehört.
Deutschlandfunk Nova.
Heute Abend, da sind in ganz Deutschland Menschen auf die Straße gegangen, haben sich zu Mahnwachen getroffen, um der in Hanau getöteten Menschen zu gedenken, sich zu solidarisieren und ja, ein Zeichen gegen Rassismus und gegen Rechts zu setzen. Aufgerufen dazu wurde im Netz, auch von einigen Parteien, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der nahm in Hanau teil, aber auch in Berlin, da fanden Mahnwachen statt. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ivy Norti war vor dem Brandenburger Tor. Ivy, wie hat sich das da angefühlt?
Es war ziemlich ruhig. Es waren schon viele Leute da. Ich würde mal sagen, so um die 400 Menschen. Man hat aber schon gemerkt, das war jetzt eher die politische Demonstration. Also ich habe PolitikerInnen von fast allen größeren Parteien gesehen, außer von der AfD. Und es gab ja noch eine Mahnwache in Neukölln. Da gibt es auch einige Shisha-Bars und mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Aber alle, die jetzt am Brandenburger Tor waren, waren sehr besonnen, haben still Anteil genommen und eben Präsenz gezeigt.
Ich bin jetzt hierher gekommen, wo ich jetzt auch hätte zu Hause sein können, einfach um Gesicht zu zeigen gegen den Hass und gegen die Schranken im Kopf der Leute.
Sein Freund Mohammed, der hatte auch eine ziemlich klare Botschaft.
Es hätte auch mich treffen können, weil ich auch ein Shisha-Bar-Gänger bin. Deswegen bin ich hergekommen.
Und wie hat sich der Tag heute für dich angefühlt, erst recht, wenn du eben auch in Shisha-Bars gehst?
Natürlich bin ich extrem traurig darüber und es hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Ich habe mich machtlos gefühlt und ich habe das Gefühl, es wird sich vielleicht auch nichts ändern in dem Sinne. Also, dass man irgendwie was dagegen machen kann. Man kann ja nicht Polizisten vor so Shisha-Bars stellen, aber ja, ich werde nicht aufhören, in Shisha-Bars zu gehen. Einfach, weil die das einen nehmen wollen und nee, das erlauben wir nicht.
Und Mohammed will sich das auf keinen Fall nehmen lassen.
Waren da alle so? Also ich meine, wie haben die anderen die Stimmung so wahrgenommen?
Sehr getrübt. Irgendwie eher, als hätten sie das alles erstmal sacken lassen müssen, was in der letzten Nacht passiert ist.
Ich bin hier, um zu trauern und um Solidarität zu zeigen mit den Menschen, die angegriffen wurden und werden. Und weil mich bestürzt, was passiert ist gestern. Ich kann das auch immer noch nicht richtig fassen. Ich glaube, es ist auch ein Grund, warum ich heute hierher gekommen bin. Ich finde, dass man besser damit umgehen kann, mit der Ohnmacht und dem Unverständnis, wenn man sich mit anderen Menschen, mit Freundinnen zusammenschließt und gemeinsam trauert.
Und wie blickst du in die Zukunft?
Pessimistisch. Ich habe kein Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden oder sehr, sehr geringes. Ich habe kein Vertrauen in unsere Regierung, dass ihnen das Ausmaß des Problems klar ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass genug getan wird.
Elena war echt richtig mitgenommen.
Ja, also ich sag mal, sehr ehrlich, aber schon krass harte Worte.
Ja, aber es gab auch Menschen, die haben da ein bisschen optimistischer in die Zukunft geblickt.
Ich halte es für sehr wichtig und richtig, dass man gerade heute jetzt auf die Straße geht. Ist ja nicht der erste Anschlag. Und dass sich jetzt hier die Menschen versammeln und nochmal zeigen, dass es einfach ein Unding ist und dass man da zusammen gegen anhalten muss, Angst habe ich nicht. Ich denke eher, dass man da jetzt aktiv gegen vorgehen muss und einfach zusammen zeigen muss, wir haben keine Angst.
Ja, ich möchte eigentlich nicht negativ in die Zukunft schauen, sondern positiv. Und ich glaube, dass man irgendwie als überzeugte Demokratin oder als überzeugter Demokrat gerade jetzt dafür einstehen muss, um irgendwie das in eine positive Richtung zu verändern.
Und das hat man auch gemerkt, dass die Menschen eben genau dafür einstehen wollen. Es wurde auch ein Blumengesteck niedergelegt und einige haben sich zu einer doch ziemlich großen Menschenkette um das Tor herum, so um den Platz verteilt. Rainer stand da auch drin.
Genauso wie ich darauf hinweisen möchte, dass auf der anderen Seite quasi eine Struktur da ist, ein Netzwerk ist, soll es genauso auch darstellen, dass wir auch zusammenstehen. Dass hier in der Kette, da stehen auch alle möglichen Leute, die direkt betroffen sind oder die nur in Anführungsstrichen solidarisch sind. Und die Kette heißt einfach, wenn wir uns organisieren, dann sind wir natürlich viel, viel stärker. Aber das müssen wir auch machen und das müssen wir auch darstellen.
Also auch wenn da jetzt nur um die 400 Leute da waren, war unter denen schon ein ziemlich großer Zusammenhalt zu spüren. Denn es hat geregnet, es war total kalt, aber die Leute waren trotzdem da.
Ja, und das Zeichen ist ja dadurch gesetzt. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ivy Norti hat uns ihre Eindrücke von der Mahnwache am Brandenburger Tor in Berlin erzählt.
Deutschlandfunk Nova.
Über den Anschlag von Hanau, da ist einiges noch unklar, aber wir wissen, dass das Motiv des mutmaßlichen Täters rassistisch war. Die Getöteten, die haben unter anderem türkischen, bulgarischen, bosnischen sowie rumänischen Migrationshintergrund. Was der Anschlag mit uns macht, insbesondere mit denen unter uns, die von Rassismus betroffen sind, darüber sprechen wir heute. Und jetzt rede ich dazu mit der freien Journalistin Shaida Kurt. Shaida, wie bist du heute durch den Tag gekommen? Also wie hast du den erlebt?
Puh, das ist eine gute Frage. Also ich habe diesen Tag als einen sehr grausamen Tag erlebt. Ich bin auch unfassbar erschöpft gerade. Ich habe das Gefühl, dass in mir emotional, gedanklich, aber auch im Körper irgendwie etwas kaputt gegangen ist, was nicht mehr hinzubiegen ist und dass da etwas entgleist ist und ich nicht weiß, wie ich das persönlich und wie wir das als Gesellschaft wieder hinbekommen. Gleichzeitig finde ich auch zu betonen, dass das alles natürlich nicht annähernd vergleichbar ist mit dem, was Menschen erlebt haben heute und gestern, die den Opfern aus Hanau nahestanden, ihre Hinterbliebenen. Und dass es deshalb wichtig ist, sozusagen in den nächsten Tagen wieder Energie zu schöpfen und auf diese Menschen zuzugehen und ihre Geschichten zu hören, wenn sie sie denn erzählen wollen.
Viele Menschen, die in ihrem Alltag Rassismus erleben, die haben heute getwittert, dass sie sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlen. Wie sicher fühlst du dich denn?
Ich fühle mich schon sehr lange nicht mehr sicher. Und also wenn ich zum Beispiel auch gefragt werde, was ich an so einem Tag fühle, fällt mir auch immer erst später ein, dass ich auch eigentlich hätte sagen können, dass ich mich fürchte natürlich, dass ich Angst habe. Aber ich glaube, die Angst ist für so viele Menschen eigentlich schon zur ständigen Begleiterin geworden, dass es gar nicht mehr erwähnenswert ist. Und sicher fühle ich mich schon sehr lange nicht mehr. Und ich glaube, die meisten Menschen, rassifizierte Menschen, spätestens seit NSU, seit dem versuchten Anschlag in Halle, seit dem Mord an Walter Lübcke, ja, das Gefühl der Sicherheit ist schon lange weg.
Du hast ja auch heute getwittert, also über Shisha-Bars, darüber, dass Shisha-Bars ein sicherer Ort sind für Menschen mit der, wie du schreibst, vermeintlich falschen Haut- oder Haarfarbe. Was bedeutet das dann, dass das Ziel des Täters auch Shisha-Bars waren?
Ja, natürlich. Ich meine, dieser Tag war ja auf so vielen Ebenen gewaltvoll, genauso wie Rassismus ja auf vielen Ebenen gewaltvoll ist. Es war ja nicht nur ein Angriff auf Körper von Menschen, sondern auch auf ihre sozialen Räume. Und mit sichere Orte oder sichere Räume, also Safe Spaces, meinte ich damit, dass Menschen, rassifizierte Menschen, die zum Beispiel an der Clubtür abgewiesen werden, die sozusagen strukturelle Diskriminierung erfahren, ausgeschlossen werden von gewissen Räumen, sich da einen Raum erschaffen, in dem sie keine Angst vor Ausschluss haben müssen. Und damit meine ich natürlich nicht, dass dieser Ort eine Wohlfühloase für alle ist. Aber ich meine damit, dass zumindest manche rassifizierte Menschen an diesen Orten einen Safe Space haben, wo sie keine Angst haben müssen, Rassismus zu erleben. Und wenn es natürlich einen Anschlag gibt auf Menschen in diesen sozialen Räumen, es ist ja nicht nur ein Anschlag auf Körper, sondern auf alle, auf das Sicherheitsgefühl, auf ganz existenzielle Dinge. Also wo sollen diese Menschen sich noch bewegen, wenn nicht dort?
Ja, gibt es für dich noch wirkliche Safe Spaces in Deutschland?
Also naja, ich meine, wenn meine Familie bei mir ist, wenn FreundInnen bei mir sind, fühle ich mich natürlich irgendwie sicher. Gleichzeitig weiß ich auch, dass das Menschen nicht davon abhält, Menschen wie mich, also rassifizierte Menschen oder andere rassifizierte Menschen umzubringen. Von daher würde ich da zwischen so einem individuellen Sicherheitsgefühl, das man sicherlich immer mal wieder hat, unterscheiden von so einem Grundgefühl, also ein Grundvertrauen sozusagen in die Gesellschaft, dass die Gesellschaft dafür sorgt, dass etwas nicht passiert, dass die deutsche Polizei dafür sorgt, dass etwas nicht passiert. So ein Grundvertrauen habe ich schon lange nicht mehr.
Wie können sich denn Leute, die jetzt keine direkten Rassismuserfahrungen gemacht haben, solidarisch zeigen?
Erstmal ganz viel zuhören. Also ich hatte heute ein paar schöne Momente, wo Menschen mir geschrieben haben und sich erkundigt haben, wie es mir geht und wie sie mir helfen können. Aber ich meine, wie ich schon eben sagte, also diese Solidarität ist schön und gut. Ich freue mich auch darüber, aber letztendlich, was mir tatsächlich helfen würde und vielen anderen Menschen helfen würde in dieser Gesellschaft, ist es, wenn so etwas passiert wie heute in Hanau, dass diese Gesellschaft von Grund auf erschüttert wird und dass Menschen anfangen, radikal umzudenken, dass diese Gesellschaft radikal anfängt, umzudenken, dass wir anfangen, zwischen NSU und dem Mord an Walter Lübcke, zwischen Rechtsextremismus in der Polizei und all da, wo Rechtsextremismus und rechter Terror auf struktureller Ebene funktioniert, dass wir anfangen, das anzuerkennen, das nicht mehr zu verharmlosen und uns vor allem die Frage zu stellen, wer schaut da eigentlich weg und wer und wie und in welcher Form müssten wir noch besser hinschauen.
Wäre das dann für dich auch so der erste Schritt, um wieder ein Sicherheitsgefühl herstellen zu können? Du sagst, du hast keins mehr so richtig.
Naja, also ich glaube, was diesen Anschlag von heute auch für viele Menschen sehr gewaltvoll macht, ist ja nicht nur das, was da passiert ist, sondern eben auch die Angst, die danach folgt vor der Verharmlosung, der Art und Weise, wie Menschen darüber sprechen, dass sie das relativieren, dass dann plötzlich wieder im Fernsehen AfD-PolitikerInnen dazu befragt werden. Und auf diese Art und Weise wird die Gewalt des Anschlags ja fortgeführt. Und klar würde ich, ne, vielleicht, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich nun mal in dieser Gesellschaft lebe, die gerade so funktioniert, wie sie es tut, würde ich mich vielleicht anders fühlen. Oder ich hätte das Gefühl, dass es ernst genommen wird, dass es nicht wieder als so ein Einzelfall abgestempelt wird, sondern dass Menschen anerkennen, dass wir ein ernsthaftes Problem haben in unserer Gesellschaft.
Klare Worte von Shada Kurt. Vielen Dank, dass du dir Zeit für das Gespräch genommen hast.
Danke auch.
Deutschlandfunk.
Wir sprechen heute über den rechtsterroristischen Anschlag von Hanau. In mehreren Städten in Deutschland, da haben Mahnwachen stattgefunden. Vorhin haben wir schon von der Mahnwache am Brandenburger Tor in Berlin gehört. Und auch in Hanau selbst gab es eine Mahnwache auf dem Hanauer Marktplatz. Ich rede jetzt mit Aisha Khan, sie war dort. Aisha, wie war die Veranstaltung für dich?
Die Veranstaltung war sehr berührend. Es sind sehr viele Menschen zusammengekommen. Mhm. Tausende Menschen waren da aus der Umgebung, nicht nur aus Hanau. An sich war es ein gutes Gefühl, zusammenzukommen. Es war wichtig. Man hat sehr viel Solidarität gespürt. Aber von der Veranstaltung an sich, von den Worten der PolitikerInnen, sind, glaube ich, alle sehr enttäuscht gewesen.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der hat gesagt, wir halten zusammen. Das ist das stärkste Mittel gegen Hass. Fühlst du dich da nicht verstanden? Hast du das Gefühl, wir halten nicht zusammen?
Ich glaube doch, viele Menschen halten zusammen, aber das Problem ist nicht Hass, sondern das Problem sind Rechtsextremisten und das Problem ist Rassismus und Antisemitismus mitten in unserer Gesellschaft. Es ist nicht einfach Hass und ich finde, das wird viel zu wenig kommuniziert und benannt.
Also du hättest dir konkretere Worte gewünscht?
Genau, ich hätte mir konkreter öfters auch gewünscht, dass Worte an die Opfer gerichtet werden, an die Angehörigen oder an alle Menschen in diesem Land, die jeden Tag Angst haben vor rechtsextremistischem Terror, vor Menschen, die von Rassismus und Antisemitismus betroffen sind.
Glaubst du denn, dass solche Mahnwachen trotzdem was bringen?
Ich glaube, für die Betroffenen, für die Opferfamilien und für Menschen, die potenziell betroffen sein könnten, ist es sehr wichtig zu wissen, dass es solidarische Menschen gibt, dass es Anlaufstellen gibt, dass es immer noch Gruppen gibt, wo wir uns hinwenden können und wo wir zusammenkommen können und Menschen gibt, die zusammenhalten und denen man vertrauen kann.
Was glaubst du, was muss jetzt noch auf gesellschaftlicher, gerade auf politischer Ebene passieren?
Ich denke, man muss konsequenter Netzwerke aufdecken, diese rechtsextremen Netzwerke. Man muss auch viel mehr kommunizieren mit den Menschen. Was passiert da überhaupt? Wir kriegen ja voll vieles nicht mit. Am Wochenende ist ein Netzwerk aufgedeckt worden und viele Menschen haben gar keine Ahnung. Und 3 Tage später passiert dann dieser Anschlag in Hanau. Und es kann nicht sein, dass die Zivilgesellschaft einfach nicht mitbekommt, was da passiert unter uns.
Aisha Khan habt ihr gehört. Sie ist Netzaktivistin und freie Autorin und war bei der Mahnwache in Hanau mit dabei. Schön, dass ihr zugehört habt. Das war hart an manchen Stellen, aber sehr wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Mein Name ist Charlene Rogal. Tschüss und bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.